Vielleicht noch ein paar Zahlen, die ich gerne noch nachwerfen würde, weil du sagst, wie wichtig es ist und wie wichtig auch dieser Zusammenschluss bzw. die Verbindung von der traditionellen Wirtschaft und der Web3-Technologie ist. Es gibt ja auch ganz viele Hochrechnungen, also gerade so bis 2030 von verschiedenen Consulting-Gesellschaften. Und es fällt ein paar interessante Zahlen. Also PwC sagt zum Beispiel, dass wir bis 2030 1,7 Billionen Blockchain-Business-Value haben. Boston Consulting Group sagt, dass wir 1 Milliarde User von Kryptowährungen bis 2030 haben.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Erstmal ganz, ganz vielen Dank an der Stelle. Ihr habt es letzte Woche gesehen. Wir sind seit einiger Zeit tatsächlich, und das ist total Wahnsinn, ja, über 1000 Podcast-Abonnenten und inzwischen schon ein paar mehr wieder. Also erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du uns hörst, dass du uns folgst. Das ist totaler Wahnsinn, freut mich total. Ich sag mal, als ich vor knapp jetzt 8 Wochen, 9 Wochen angefangen habe, den Podcast zu starten, hätte ich damit jetzt nicht gerechnet. Ja, es freut mich total, dass es gut angenommen wird. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wir haben uns heute jemanden geholt, der mit einer Konferenz aktuell die Welten Web 2 und Web 3 versucht, stärker miteinander zu verbinden. Und ich dachte mir, es macht total Sinn, auch mal so diese Plattform einer Konferenz zu betrachten. Wie baut man sowas auf? Was gibt es für Herausforderungen? Gerade auch, sagen wir mal, in den letzten Jahren haben wir viele Events kommen und teilweise auch leider gehen sehen. Und es bewegt sich da sehr, sehr viel, auch auf europäischer Ebene, was Events angeht. Und dementsprechend freue ich mich total, dass ich heute den Sascha Röhrer von der Conference bei uns habe. Hallo Sascha.
Hi, grüß dich.
Perfekt. Sascha, ich weiß, dass du unser Format auch jetzt schon ein bisschen länger mitverfolgst und insofern weißt du jetzt schon, was kommt. Ich stelle natürlich immer die klassische Frage, wer bist du und was machst du? Und auch die würde ich gerne an dich weitergeben. Stell dich doch mal gerne vor, so dass unsere Hörerinnen und Hörer etwas mehr zu dir und deinem Background kennenlernen dürfen.
Ja, sehr gerne. Und ich bin natürlich auch treuer Abonnent von deinem Format und ich finde es auch sehr wichtig, dass hier Education im Bereich Blockchain-Technologie auch im deutschen Bereich vorangetrieben wird. Deshalb danke für die Einladung. So, mein Gerne. Name ist Sascha Röhrer, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, habe eigentlich einen traditionellen Industriehintergrund, war jahrelang in der Lebensmittelindustrie beim Mittelständler, habe da dort die Werksleitung für einen Standort gemacht mit 130 Mitarbeitern, habe darüber hinaus dann Prozessmanagement, Lean-Management, Projektoptimierungen, Prozessoptimierungen für mehrere Standorte bei dem Unternehmen gemacht und bin dann in Blockchain gekommen 2018, 2019. Hab dann dort angefangen, so ein bisschen mit Projektarbeit, so erste Investments, die so das erste Mal gescammt worden, logischerweise auch, was irgendwo dazukommt, wenn man mit Blockchain und Krypto sich anfängt zu beschäftigen. Hab dann mehr und mehr für mich entdeckt, dass das eine wichtige Technologie ist, die auch Zukunft hat, weil einfach ganz viele anwendungsvolle Fälle auch neben diesen finanziellen Aspekten vorhanden sind. Haben dann letztes Jahr im Januar die Solv gegründet, mit einem Mitgründer, der vom PwC gekommen ist. Und wir beschäftigen uns dann auch im Bereich Blockchain-Beratung, Blockchain-Consulting. Aber dazu kann ich gerne später noch ein paar Worte verlieren. Und haben dann eben die Konferenz hochgezogen seit Herbst letzten Jahres, genau. Das ist so eine kurze Zusammenfassung von mir.
Okay, und wie ich es jetzt verstanden habe, die Konferenz ist für euch die Verbindung zwischen Old Economy und New Economy, so zwischen Web2-Companies und Web3-Companies, um da den Austausch, die Verbindung und auch die Kollaboration miteinander zu verstärken, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du da noch kurz einleitend 2, 3 Worte sagen, damit die Hörer wissen, okay, warum wieder ein Event in dem Kontext und was ist da jetzt der, sagen wir mal, spannende Engel, warum sollte man dabei sein?
Ja, sehr gern. Was wir letzten Endes gesehen haben, also wir haben ja durch unser Consulting-Beratungsgeschäft viele Kontakte zum einen zu Web3-nativen Unternehmen, also verschiedenen Blockchain-Protokollen, Infrastruktur-Providern und solchen Geschichten und zum anderen natürlich auch über unseren Hintergrund und Arbeit mit PwC zusammen ganz viel Connections und Verbindungen zur traditionellen Wirtschaft. Mhm. Und beide Bereiche haben sich so ein bisschen beschwert über die aktuelle Konferenzlandschaft, weil alles, was so im Web3-Bereich außen ist, wie, keine Ahnung, ECC Token 2049, fokussiert sich sehr stark nur auf den Web3-Bereich und es ist unglaublich schwer für jemanden aus der traditionellen Wirtschaft, sich da zurechtzufinden und zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter, auf was muss ich Acht geben. Auf der anderen Seite wiederum, alle Web3-Projekte, die vor Ort auf solchen Events sind, beschweren sich natürlich darüber, dass relativ wenige Leads dabei rumkommen, weil natürlich die Old Economy nicht vorhanden ist. So, es ist ein bisschen so das Problem auf beiden Seiten. Und unser Ansatz ist ein bisschen anders. Also wir haben die Zielsetzung, mit unserem Event so beide Welten miteinander zu finden, miteinander zu verbinden. Also die traditionelle Wirtschaft, Industrie auf der einen Seite, die sich so gerade für die Blockchain-Technologie interessiert, die gucken, wo macht es für unsere Use Cases, wo macht es für unsere etablierten Business-Modelle Sinn. Die gucken, wie funktionieren Investments, wie funktioniert die Technologie, wo kann ich adaptieren, auf was muss ich Acht geben, wo ist Vorsicht gebotener, wie funktioniert von der Steuer und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch mit vielen Blockchain-Projekten und Protokollen zusammen, die dann eben diese Use Cases darstellen können und natürlich schon Lösungen für die Probleme und Fragen haben. Und genau, das ist uns sehr wichtig, dass wir hier so beide Welten miteinander zusammenführen.
Okay, verstanden. Du selbst hattest gesagt, du bist so über eigene Investments, eigene Themen reingekommen in das Thema. Also was war so dein erstes Investment, was du gemacht hast? Und an der Stelle no financial advice.
Das erste Investment, ich glaube tatsächlich damals den ersten Account angelegt über Binance und dann logischerweise über das erste Investment BNB, um es von der Exchange auf eine Wallet runterzubekommen.
Okay. Und
also Scam. Das ist ein traditioneller Weg für ganz viele in dem Bereich.
Ja, und Bereich Scam, was haben Sie sich da übers Ohr gehauen?
Ja, man ist ja immer extrem vorsichtig, so gerade am Anfang. Und es ist ja das Problem mit allen so neueren Technologien. Es ist ja auch mit Kreditkartenbetrug oder sonst irgendwas so. Das kann ja immer zum Guten und auch zum Schlechten verwendet werden. Und es ist natürlich auch erfordert natürlich auch immer so ein hohes Maß an irgendwie so Eigenkontrolle und letztendlich Awareness von was man macht. Aber einmal war es wirklich extrem gut. Ich wollte bei einem Token Lounge partizipieren, wo damals über die Telegram-Gruppe gegangen ist, Token lange Zeit vorher beworben. Und ich war in der Gruppe drin, habe quasi gewartet auf den, bis die Contract-ID announced worden ist, um eben dann über eine Exchange kaufen zu können. Und wurde in dem Moment kurz vorm Lounge in eine komplett gleich ausschauende Telegram-Gruppe hinzugefügt und ich habe es in dem Moment nicht gesehen. Ich dachte, ich befinde mich immer noch in der ursprünglichen Gruppe. War auch mein Fehler, weil natürlich die Einstellungen dementsprechend waren, dass man mich einladen kann, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Hab's nicht gesehen und habe dann logischerweise in den falschen Contract investiert.
Ja, Klassiker. Das sind da totaler Klassiker, dass dann da Copycats oder Fake Websites, Fake Telegram-Gruppen aufgebaut werden, die bestenfalls schon mit irgendwie Tausenden von Mitgliedern ähnlich groß schon aufgepumpt sind mit Fake-Accounts. Okay, spannend.
Aber man muss natürlich da auch mal ganz klar sagen, dass das natürlich jetzt heutzutage, also dass das ja nicht der Standard ist. Also viele investieren ja heutzutage über Exchanges, wo natürlich sowas nicht passiert. Also da ist man natürlich, wenn man dann über Telegram in Projekte investiert, muss jedem klar sein, dass das natürlich dann ein Hochrisikoinvestment ist und man letzten Endes auch das Geld verlieren kann.
Definitiv, definitiv. Aber lass uns zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen. Web 2, Web 3, wie passt das eigentlich zusammen? Was siehst du denn aktuell? Du sprichst ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen. Ich meine, wenn ich mir angucke, welche Speaker ihr jetzt gerade in eurem Line-up für das Event habt, da sprechen wir über Google, über EA, über Mastercard, also wirklich große Web 2-Companies, ja, die weltweit bekannt sind. Und auf der Web3-Ebene habt ihr verschiedene Speaker da, Litecoin, OKX, Animoca Brands, also auch da große Brands auf der anderen Seite. Aber wo siehst du aktuell Faktoren, die das Thema Adaption von Blockchain, Krypto in den verschiedenen Industrien vorantreiben? Was passiert da gerade so? Was nimmst du gerade wahr?
Also wir nehmen extrem viel wahr und das Gute ist natürlich, dass wir jetzt zum einen ganz viele Gespräche führen über unser Event und über unser Eventgeschäft als auch über unser Beratungsgeschäft. Und letzten Endes passiert natürlich im Moment extrem viel auch hinter den Kulissen, was so in der Öffentlichkeit noch gar nicht drinnen liegt, insbesondere Use Cases in verschiedenen Branchen. Und was wir sehen oder was so die Hot Topics sind, ist, ich meine, klar, die Finanzbranche jetzt gerade auch wieder viel mehr in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Bitcoin-ETFs, hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung in der Finanzbranche, weil du natürlich solche Geschichten hast wie internationale Zahlungen, die viel vereinfacht sind oder Tokenisierungsprojekte, um alles, was im Moment vielleicht schwer zugänglich ist für den Endverbraucher, investierbar zu machen, wie zum Beispiel einzelne Assets bei Immobilien oder Carbon Credits oder Intellectual Property oder hier Patente, solche Geschichten, wo du normalerweise als sag mal, Investor daheim keinen Zugang hast oder nur schweren Zugang hast, was natürlich jetzt über Tokenisierung hochgezogen wird. Was wir natürlich auch sehen, ist so Loyalty-Programme, wo so die Mitgliederbindung bzw. Customer-Bindung stärken. Da hatten ja hier Adidas, Puma, sind ja da gerade im deutschen Markt Vorreiter mit ihren NFT-Projekten, wo du dann natürlich auch zusätzliche Incentives als Holder bekommst, sei es jetzt Physical Assets, also Schuhe, Kleidung und so weiter, oder hast bestimmte andere Vorteile, hast Meetups, was natürlich auch ganz nett ist. Dann dieser ganze Kunst- und Kulturblock, wo du natürlich auch Digital Art hast oder die Vermarktung von Künstlern, Künstlerrechte, dass der Künstler als solches natürlich auch anders wahrgenommen wird beziehungsweise andere Möglichkeiten hat, seine Kunst zu monetarisieren, vermarkten, aber auch Awareness zu schaffen. Dann dieser ganze Entertainment-Bereich, gerade so im Ticketing passiert ganz viel, weil du natürlich über Blockchain-Lösungen im Ticketing auch zusätzliche Incentives für den Käufer schaffen kannst, also sei es jetzt Kunstwerke, sei es irgendwelche Rabatte oder Partnerprogramme, die du über Blockchain abwickeln kannst. Dann hast du Fundraising-Geschichten, die auch ganz viel kommen, jetzt Startup-Funding, wo du auch als normaler Retail-Customer irgendwo Zugang zu Firmen schon relativ früh bekommst. Und dann natürlich dieser ganze Self-Sovereign-Identity-Block, dass du quasi deine Identität letztendlich ownst, diese ganze Sicherheit steigert und hier natürlich auch extrem viele Firmen daran arbeiten.
Okay, das sind tatsächlich, Ticketing ist so ein Thema, was ich auch schon vor langer, langer Zeit mit einigen Kunden und in einigen Projekten gesehen und besprochen habe, gerade so das Thema Zweitmarktverkauf von Tickets, dass das unterbunden wird, dass keine Fake-Tickets verkauft werden, was man damit quasi letzten Endes so verhindern kann, indem man sagt, Mensch, jedes Ticket ist ein NFT und das wird dementsprechend vorm Spiel erst gemintet und dann gehst du dort letzten Endes mit ins Stadion. Das sind Themen, die tatsächlich getrieben werden. Und es ist natürlich auch so, dass im Bereich Digital Identity super, super viel passiert. Das ist aus meiner Sicht noch in den Kinderschuhen, aber da entwickeln gerade sehr, sehr viele Projekte da draußen dran. Einerseits auf der Retail-Ebene, wo es natürlich für uns wichtig ist zu sagen, okay, wer darf denn da draußen Zugriff auf meine Daten haben? Und ich kann letzten Endes bestimmen, wer bekommt diesen Zugriff und auf welche Daten. Machen wir mal das klassische Beispiel. physisches Beispiel jetzt, um ganz, ganz transparent zu sein. Ich gehe in die Disco. Ja, warum muss ich demjenigen tatsächlich meinen Personalausweis geben? Ich kenne diese Person nicht. Diese Person hat aber auf einmal alle meine Daten im Zugriff. So, warum kann ich nicht einfach eine Information an diese Person geben? Weil was wird denn abgefragt? Bin ich über oder unter 18? So, und mehr muss diese Person gar nicht wissen. Die muss jetzt nicht wissen, wohne ich in Dortmund, wohne ich in Hamburg, wohne ich in München, ja. Die muss auch nicht wissen, bin ich 50, bin ich 30, ja. Sondern die muss einfach nur wissen, über 18 oder unter 18. So, und das sind so Themen, die dann im Netz sehr, sehr einfach geklärt werden können. Und auf institutioneller Ebene auch, gerade im DeFi-Bereich, ist es so, dass es jetzt Plattformen inzwischen gibt, die sagen, okay, Institutionen können sich verifizieren, können untereinander handeln, ja, und haben nicht die Gefahr, dass sie mit eventuell, Akteuren in Berührung kommen, die da draußen eventuell auch, ja, uncompliant sind, also mit dem ich als Company gar nicht in Interaktion treten möchte, ja. Und da gibt es die Möglichkeit von sogenannten Soulbound Token, die dann diese Institutionen in ihren Wallets halten, um zu verifizieren, bin ich legitimiert und verifiziert, ja, und das muss dann einmal gemacht werden, wird in das Wallet gelegt und dann weiß ich, wenn ich mit diesen Wallets interagiere, dass vorher sich jemand darum gekümmert hat und geprüft hat, ob diese Person oder Institution dementsprechend alles echte Personen sind, ja, oder Institutionen. So, das ist ein Thema, wo ich glaube, da passiert super, super viel und ich denke, dass das auch noch was wird, was super spannend ist. Ja, wenn wir jetzt... Gerne, gerne.
Jetzt ist natürlich auch super spannend, weil natürlich auch Vitalik dieses Thema Soulbound Token, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr schon mal auf den Tisch gebracht hat und das haben viele noch gar nicht so in der Wahrnehmung drinnen, was für eine Veränderung das bedeuten kann, weil du letzten Endes dann natürlich deine eigenen Daten ownst und über dieses Soulbound Token ja im Prinzip so alles abbilden kannst, also über, keine Ahnung, Zertifikate, Schulungen, Zeugnisse, Lebenslauf und so weiter, wo du dann natürlich dann genau entscheiden kannst, wer bekommt die Daten von mir, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und hier natürlich auch mehr oder weniger so dein ganzes Leben fälschungssicher darüber abbilden kannst. Also da wird es so viele Use Cases noch dafür geben, unglaublich.
Ja, definitiv. Ich glaube, die meisten da draußen kennen das Thema Soulbound Token auch noch gar nicht. Können wir mal schauen, ob wir da vielleicht gesondert nochmal eine Folge zu machen. Ja. Okay. wo siehst du denn jetzt aber konkret, ich sag mal, wenn ich jetzt Mittelständler bin, gibt es dort tatsächlich praktische Ansätze, um meine Prozesse zu verbessern? Also wo hilft mir konkret Blockchain-Technologie?
Also natürlich zum einen, wie immer, den finanziellen Part, den kann man nicht außer Acht lassen. Also gerade so bei grenzüberschreitenden Zahlungen ist es natürlich eine Möglichkeit. Oder natürlich auch verschiedene Arten von Tokenisierungen, GmbH-Tokenisierungen. Da hattest du ja, glaube ich, als Tokenized im Call, die natürlich ja auch einen super Use Case gerade für den deutschen Markt für GmbHs geschaffen haben. Alles darüber hinaus, was ich jetzt noch sehe, sind so Lieferkettensicherung, juristische Verträge digital, alles im Prinzip, wo irgendwo Fälschungssicherheit mitschwingt, weil das letzten Endes Blockchain-Technologie bringt. Ich kann Daten auf die Chain schreiben, die dann nicht mehr im Nachgang manipuliert oder verändert werden können. Sprich, es hilft dann alles in Richtung Supply Chain, Track-and-Trace-Solutions, alles in Richtung Verträge abzulegen, Vertragssicherheiten, alles in Richtung Herkunftsnachweise, Sensordaten, Zertifikate, also im Prinzip alles, wo ich sicherstellen muss, dass die Daten nicht manipuliert sind, nicht manipulierbar sind und gegebenenfalls von Dritten ausgelesen werden können.
Was ich jetzt letztens auch in einem Industriefall mal beiläufig mitbekommen habe, ist, dass wenn sie eine Lösung in Deutschland hergestellt wird beziehungsweise entwickelt wird, dass dann das Ganze irgendwo im Ausland eventuell produziert wird, dass man die Informationen der Produktion etc. pp. Auf einer Blockchain sichert, um dann auch zu sichern, hey, ich bin derjenige, der die Rechte an dem Thema hält, um dann, wenn es weitergegeben wird und eventuell kopiert wird oder geklaut wird, ja, dass man nachweisen kann, okay, wir sind die Ersten gewesen, die das ganze Thema vorangetrieben haben. Und wenn in der nahen Zukunft irgendwo das nochmal auftaucht, ist es nachvollziehbar, von wo es kommt, wo es eventuell auch geklaut wurde. Ja. Und dass man aber dort dann auch, sagen wir mal, so aus IP-Sicht, ja, wer hat's erfunden, ja, und dass man da dann letztendlich rechtlich ein Stück weit gegen vorgehen kann. Da bin ich nicht ganz so tief drinne, bin aber auch gerade dran, jemanden aus dem Bereich Intellectual Property, gibt's ja einige Anwälte auch, die sich mit dem Thema im Kontext Web3 auseinandersetzen. Da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, was es da für Benefits für Unternehmen auch gerade in dem Bereich gibt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht ein konkretes Beispiel für hast, für das Thema, oder einen konkreten Use Case siehst, aber das war sowas, was ich so am Rande mit aufgeschnappt hatte.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Letzten Endes macht es natürlich auch total Sinn, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Gerichtsverfahren global es gibt in Bezug auf Marken, Patentrechte, Patentverletzungen, beziehungsweise wer hat das Produkt zuerst entwickelt. Und wenn du natürlich zukünftig diese Daten auf der Blockchain hast, ziehst du die einmal raus, kannst sagen, nee, tut mir leid, ich habe hier den fälschungssicheren Nachweis, du bist im Unrecht, das ist mein Produkt, das ist meine Idee, dann spart es natürlich auch extrem viel ein und schafft natürlich Klarheit vom Anfang an.
Ja. Eine meiner nächsten Fragen wäre tatsächlich das Thema gewesen, einfach Beispiele mal zu benennen, wo Blockchain tatsächlich einen signifikanten Unterschied in der Industrie macht. So, du hast jetzt eben schon ein paar genannt und ich finde, das Spannendste will ich mir da gerade mal rauspicken, denn was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, wie viele Milliarden pro Tag von A nach B transferiert werden, ja, über das normale Fiat- und Bankensystem, ja. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld nach, sagen wir mal, in ein Drittland überweise, kann ich nicht zu 100% sagen, wie viel kommt beim anderen an. Ja? So, das ist tatsächlich total absurd. Ich habe damals in der Bank gearbeitet und als die ersten Auslandsüberweisungen gemacht werden mussten für Kunden aus dem unternehmerischen Bereich, also Unternehmenskunden, habe ich dann auch mal gesagt, okay, ja, warum können wir das denn nicht eigentlich genau sagen, weil das ist ja für den Kunden total doof, der weiß gar nicht, wer schneidet A in der Mitte überall mit, ja, und warum kann man das nicht so konkret sagen, so, das war für mich so ein riesen Fragezeichen damals und wenn ich heute sehe, da gibt's Möglichkeiten, A, das Ganze schnell von A nach B zu bringen, egal wo auf der Welt, und ich weiß auch zu 100%, wie viel ankommt, naja, dann ist es halt ganz, ganz eindeutig, warum Blockchain einen signifikanten Unterschied machen kann, gerade bei internationalen Transaktionen im Unternehmensumfeld. Und so dieses Thema wird Cross-Border Payments genannt, das ist so der Überbegriff des Ganzen. Das ist ein Multimilliardenbereich. Ja, das da entwickeln gerade viele dran. Ich war jetzt auf verschiedenen Events in Berlin letzte Woche und da war es tatsächlich so, dass das eigentlich so der Use Case ist, der vielen genannt wurde. Gerade wenn es darum geht, große DAX-Unternehmen setzen sich mit dem Thema auseinander, wo könnte es einen Ansatz für uns und Blockchain-Technologie geben, ist eigentlich aus meiner Sicht aktuell genau nicht das Thema, ja, wir machen mal ein Loyalty-Marketing-Case, was jetzt irgendwo so während dieser ganzen NFT-Hype-Geschichte lief, ja, und die letzten 2-3 Jahre lief. Aber das ist ja, es ist nett, aber ich finde, es gibt viel offensichtlichere Cases und das ist halt gerade bei dem Cross-Border-Payment-Thema der Fall. Wie siehst du das aktuell? Was sind so die größten Themen, beziehungsweise nimm gerne auch nochmal Bezug auf das Thema Cross-Border-Payments.
Ja, also internationale Zahlungen ist, glaube ich, wirklich eines so der offensichtlichsten Themen. Und gerade Firmen wie Ripple versuchen ja hier auch einen Standard zu kreieren, dass Banken untereinander das einfach auch abwickeln können. Weil, wie du sagst, es ist ein unglaublicher Pain, Zahlungen ins Ausland zu senden oder auch zu erhalten. Dann hast du die Diskussion mit den Kunden, warum nicht die ganze Summe angekommen ist, beziehungsweise fehlt was, vielleicht ist was zu viel dann letzten Endes da. Und dann hast du ja auch die Dauer dieser Zahlung, die ja wirklich oft Tage in Anspruch nimmt, und dann auch die Kosten. Und jeder, der irgendwie schon mal eine Zahlung über Kryptowährungen gesendet hat, weiß natürlich, wie convenient und wie schnell das Ganze gehen kann. Ja. Was ich aber auch jetzt so im Finanzwesen, was wir natürlich auch ein großes Thema haben, sind CBDCs letzten Endes. Jede Regierung arbeitet dran, jede Regierung forscht daran. Und es wird letzten Endes auch irgendwann unser bestehendes Zahlungssystem ablösen. Weil klar, man hat am Anfang immer gesagt, so allein schon der Schritt vom Bargeld zur Kreditkarte oder zur EC-Karte, weil ja gerade in Deutschland ein Riesenthema, ist heute immer noch ein Thema. Andere europäische Länder sind da schon viel weiter und haben so gut wie komplett alle Zahlungen bargeldlos. Und die nächste logische Konsequenz ist natürlich hier dann auch von Kreditkarte beziehungsweise von EC-Karten hin zu digitalen Währungen. Mhm. Und hier muss natürlich ein bisschen noch was passieren. Also hier gerade so Schlagwort Super Wallets, wo du dann letzten Endes dann auch diese Zahlungsströme abbilden kannst und dass das Ganze natürlich auch sicher ist. Aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Case, der in der Industrie kommt. Mhm. Und dieses ganze Tokenisierungsthema, also ich denke, das ist einer so der großen Treiber in den nächsten 2 Jahre, weil es natürlich unglaublich spannend ist, zum einen für den Issuer von tokenisierten Vermögenswerten, weil du natürlich andere Möglichkeiten hast, Kapital zu generieren, Kapital zu erschaffen. Und zum anderen natürlich auch für dich als Retail-Investor die Möglichkeiten jetzt vorhanden sind, in Asset-Klassen zu investieren, wo du normalerweise keinen einfachen Zugang hast. Ich hatte es ja anführlich schon gesagt, gerade hier so einzelne Immobilien, Hotelketten, IP, Carbon Credits, solche Geschichten oder auch Patente oder Startup-Investments. Weil ja, du normalerweise ja nicht die nötige Check-Size hast, um in ein Startup zu investieren, das aber über Tokenisierung ohne weiteres möglich sein kann. Und genau, alles andere natürlich, der Rest, die restlichen Industrien wie Supply Chain, digitales Identitätsmanagement, sind natürlich Sachen, die auch Treiber sind, die jetzt aber so nach und nach kommen und an denen viel gearbeitet wird.
Ja, können wir mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Krypto-Nerds, ich könnte jetzt sagen, wenn ich heute Geld benötige, ich tokenisiere Anteile an Krypto-Nerds, ja, und gebe den Krypto-Nerd-Token zum Beispiel mit so einer Lösung wie Tokenize raus, die auch genau auf den deutschen Rechtsrahmen ja auch angepasst ist und hätte die Möglichkeit, damit einfach Geld einzusammeln. So, und immer dann, wenn ich es gerade brauche. Ja, also es ist so eine Art fortlaufendes Fundraising, was du eigentlich immer dann aktivieren kannst, wenn du es gerade benötigst, ja. Und deine Werte sind natürlich dann auch handelbar auf dem Zweitmarkt, ja. Das ist dann so der nächste Schritt, dass man diese Assets, die vorher eher, naja, nicht illiquide sind, aber zumindest schwerer handelbar, ja, und auch mit mehr bürokratischem Aufwand liquidierbar sind, die kann ich dann relativ einfach handeln und veräußern. So, das sind so Themen, wo ich sage, okay, da macht es auch für kleinere Unternehmen und Startups Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ja, das ist nur das untere Ende der Fahnenstange, was es dort gibt. Ja, das obere Ende, würde ich sagen, ist das Thema Cross-Border Payments, weil da Milliarden von A nach B gehen. Ja, und die Gelder schneller von A nach B kommen und viel, viel günstiger. Ja, also ich glaube, das ist was sehr, sehr spannend ist, diese Entwicklung zu verfolgen, weil da auch, ich hatte letzte Woche Gespräche mit einer großen Investmentbank, die global bekannt ist. Da habe ich mit 1, 2 Ansprechpartnern gesprochen. Die sind an dem Thema für ihre Kunden und für ihre eigenen Institutionen dran, dass da Gelder quasi von A nach B geschoben werden innerhalb von Minuten oder Sekunden. Aber auch große Exchanges hier in Deutschland arbeiten an den Themen gemeinsam mit Industrie aus Deutschland und Europa heraus, um genau diese Themen zu adressieren. Da wird auch demnächst was kommen. Ich habe da so ein paar Hintergrundgespräche geführt. Vielleicht kann ich da demnächst auch ein bisschen mehr zu erzählen mit den Partnern. Aber ja, let's see. Aber da, das finde ich aktuell das spannendste Thema. Ja. Absolut. Auch wenn man sich mal überlegt, ja, Stablecoin, warum Banken eigentlich dieses Thema nicht damals direkt für sich adaptiert haben und gesagt haben, ja, okay, da gehen wir mit drauf. Klar, so ein bisschen regulatorische Angst, ja, sagt der Regulator irgendwann, naja, Stablecoin wollen wir nicht mehr, wir machen jetzt eigene CBDC, ja, und dann hast du das Problem, dass es nicht mehr zugelassen ist, aber sowas wie ein USDT, ja, oder USDC, das ist ja so weit verbreitet und ist auch so relevant für das Gesamtökosystem. Man sieht es ja an den Gewinnen, die die alleine abwerfen, ja, ich glaube, ja. Der letzte Quartalsgewinn von Tether war über 2 Milliarden und die haben ein Team, das ist, glaube ich, zwischen 20 und 30 Leute groß. Also das ist halt Wahnsinn, was man da bewegen kann. Aber es ist, ja, also ich finde es einfach super beeindruckend, um da mal den Punkt hinterzufinden. Genau.
Ja, absolut. Okay. Ich meine, man muss ja auch sagen, du hast ja auch, es ist natürlich auch eine Riesenchance für Regionen auf der Welt, die gerade im Bankensystem noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie jetzt zum Beispiel Europa, Asien, Nordamerika, weil du hast natürlich auch Regionen zum Beispiel in Afrika, wo der Zugang zu einem Bankensystem schon unglaublich schwer ist, beziehungsweise nicht existent ist. Und dann hast du natürlich über Kryptowährungen, beziehungsweise auch über Stablecoins, die Möglichkeiten, deine Finanzen selbst zu verwalten, ohne dass du jetzt die Notwendigkeit eines Bankensystems hast. Und es erschafft natürlich auch viele Möglichkeiten in diesen Regionen.
Ja, man sieht ja auch von der Krypto-Adoption, wenn man sich das weltweit anschaut, ist es ja tatsächlich auch so, dass viele Drittländer da sehr, sehr stark sind, sehr, sehr weit vorne sind. Aber wenn wir uns die Natur der Sache da einfach anschauen, da gibt es halt nicht so eine stabile Infrastruktur im Banking-Bereich beziehungsweise auch im Finanzwesen generell. Wenn man schaut, die Leute haben dort eher Zugang zu Internet als zu einem Bank-Account. Ja, da sieht man halt, was für ein wahnsinniges Potenzial dahinter ist. Und die sind halt letzten Endes auch eine technologische Dekade oder vielleicht sogar zwei Dekaden übersprungen. Und Mobile Payments ist bei denen total Common Sense, ja, also die kennen nichts anderes als mit ihrem Handy irgendwo zu zahlen, ja, ihr Handy irgendwo quasi ranzuhalten, also geh über einen Markt dort, zum Beispiel in Nigeria und du kannst alles mit Mobile Payment machen, so, also das ist, da ist halt nichts mit Bargeld, ja, und da sieht man halt, dass sie halt echt ein paar Dekaden übersprungen haben und es vielleicht sogar auch manchmal besser ist, keine behäbige Infrastruktur, die schon lange gewachsen ist und vielleicht auch viele Anfälligkeiten und Probleme mit sich bringt, da können die halt etwas befreiter technologisch aufspielen und sind dann deswegen auch gerade in diesen Themen schon etwas weiter als wie hier in Europa. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das sind so die Gründe, die da mit einhergehen. Ja.
Bin ich beide.
Genau. Was sagst du denn jetzt, wenn sich eine Company mit dem Thema Blockchain und Krypto auseinandersetzen will? Was für Kompetenzen müssen die mitbringen? Und B, welche Themen sollte man sich da anschauen zunächst, um da überhaupt einen Start zu finden? Und was können auch so Herausforderungen auf dem Weg sein? Was siehst du da in Gesprächen vielleicht auch mit mittelständischen Unternehmen aus der Industrie? Was gibt's da so für Themen, die umtreiben?
Ja, ich sag mal so, jedes Unternehmen, was sich jetzt damit beschäftigt, Blockchain-Technologie zu nutzen und so die ersten Schritte drauf macht, beziehungsweise herausfinden möchte, was macht Sinn für ihre Businessmodelle und auf was muss ich Acht geben als Company, hast du natürlich immer diese Schlagwörter wie Skalierbarkeit, Interoperabilität, regulatorische Unsicherheiten, Datenschutz, Energieverbrauch, Integration in bestehende Systeme und natürlich hier so dieses ganze Akzeptanz- und Vertrauensthema. Gerade hinsichtlich so Skalierbarkeit und Interoperabilität ist natürlich ein Riesenthema, weil wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Blockchain-Protokolle auf dem Markt. Und letzten Endes muss man natürlich auch hier ehrlich sagen, so viele braucht kein Mensch. Und hier wird zwangsläufig irgendwann auch die nächsten Jahre eine Konsolidierung stattfinden. Und die Frage ist natürlich, weil alle natürlich ein bisschen ähnlich sind, aber dann auch unterschiedlich in der Smart Contract Gestaltung, in der Geschwindigkeit, im Ressourcenverbrauch. Die Frage ist natürlich dann, welche Blockchain als solches macht Sinn für das Unternehmen? Und welche ist auch zukünftig so ausgerichtet, dass ich auch in 5, 6, 7, 8 Jahren plus noch Spaß dran habe? Und ich glaube, dass es da gerade schwierig ist, so einen verlässlichen Partner zu finden, der so alle Anforderungen und Bedürfnisse der traditionellen Wirtschaft versteht, zum einen, aber natürlich auch den Web3-Blockchain-Markt versteht, um herauszufinden, welche Systeme, welche Infrastruktur macht für die jeweilige Company Sinn. Und das ist ja auch das, was wir bei der Solve machen, wo wir hier auch mit verschiedenen Blockchain-Protokollen zusammenarbeiten und hier auch genau matchen, welche Chain macht für welchen Use Case Sinn und welche Chain ist die beste Wahl für das jeweilige Unternehmen aus der traditionellen Wirtschaft. Und im Moment ist vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen, dass weil eben irgendwann eine Konsolidierung im Blockchain-Markt stattfinden wird, weil es einfach viel zu viele Protokolle schon jetzt gibt, dass natürlich jedes Protokoll ein hohes Eigeninteresse daran hat, dass Enterprises ihre Infrastruktur nutzen, um sich auch zukünftig aufzustellen. Und hier gibt es natürlich auch ganz spannende Finanzierungsmöglichkeiten beziehungsweise Bezuschussungen für Unternehmen. Das mal am Rande, weil ganz viele Chains natürlich auch dementsprechend Grants auszahlen, um eben die Enterprises in ihren Blockchain-Bemühungen zu supporten und von Anfang an irgendwo die Hand zu reichen. Und da sind wir auch mit der Solve relativ aktiv.
Was heißt Grants in dem Kontext? Das heißt, die Unternehmen bekommen dann Token im Gegenzug dafür, dass sie dann Use Cases dort auf der Chain des jeweiligen Netzwerks launchen? Oder was ist da die Idee? Also was kann ich mir da als Unternehmen drunter vorstellen? Weil ich glaube, es gibt einige, die davon noch nie gehört haben. Vielleicht kannst du das ein Stück weit konkretisieren.
Ja, es ist tatsächlich nicht unbedingt Token, sondern es ist, weil so eine traditionelle Firma natürlich mit dem Krypto-Token relativ wenig anfangen kann, beziehungsweise sich auch erst damit auseinandersetzen müsste, die Strukturen schaffen, um eben solche Investments zu tätigen, beziehungsweise zu verwalten. Es geht zum einen um tatsächlich Bezuschussung im finanziellen Sinn im Rahmen mit Fiat-Zahlungen, um eben diese Entwicklungen auf Seiten des Unternehmens zu supporten, aber zum anderen auch die Bereitstellung der kompletten Infrastruktur und Entwicklern, um den Use Case tatsächlich kostenneutral für die Firma zu entwickeln, umzusetzen und auf die Chain zu bekommen. Also hier entstehen wirklich so attraktive Modelle, wo man wirklich Firmen von Anfang an unterstützt in der Entwicklung, im Know-how und aber auch mögliche finanzielle Punkte von vornherein oder finanzielle Reserviertheit von vornherein wegnimmt, weil man sagt, man gibt was dazu.
Okay, verstehe. Ist es aus deiner Sicht... Sind die Unternehmen da, gerade wenn wir jetzt auch, sagen wir mal, zum Beispiel in Richtung DAX-Konzerne schauen, wie weit sind wir da? Was ist so dein Bauchgefühl? Sind die A auch von der Manpower, der Leute, die sie dort im Unternehmen haben, überhaupt dafür vorbereitet, diese Themen voranzutreiben? Sind die, wie tief sind die da schon gedanklich in diesen Themen drinne? Ich hatte jetzt letzte Woche haben wir mit dem Fabian Trost von der Deutschen Telekom gesprochen, die natürlich mit ihren verschiedenen Aktivitäten, ja auch der Telekom MMS im Bereich Staking und Node Operating schon sehr, sehr weit sind, auch einen coolen Use Case haben, mit dem sie Geld verdienen, aber auch Infrastrukturprojekte vorantreiben und auch Investments in eigene Chains tätigen. Da würde ich sagen, die Telekom ist da schon sehr, sehr weit und hat auch ein Modell für sich gefunden, mit dem sie tatsächlich im Web3-Kontext Geld verdient. Weil das ist ja auch immer für ganz viele Unternehmen der Fall. Wo haben wir Schnittmengen mit den neuen Technologien, mit den neuen Ökosystemen? Wo können wir einen Mehrwert bieten? Aber auch, wo können wir davon ganz klar profitieren und uns einen neuen Revenue Stream aufbauen, ein neues Business Department aufbauen, um das langfristig zu entwickeln? Wo siehst du da fernab von solchen Leuchtturmunternehmen wie der Deutschen Telekom aktuell andere Beispiele noch?
Ich denke, dass es, also wie gesagt, ich weiß und ich habe auch ganz viele Beispiele von Unternehmen, die im Prinzip jetzt gerade so hinter den Kulissen anfangen zu entwickeln, beziehungsweise schon lange dabei sind, um eben diese bereit zu sein für die Technologie und diese dann auch dementsprechend umzusetzen. Aber die Deutsche Telekom, gerade in Deutschland, ist natürlich hier, wie du sagst, ein Leuchtturmprojekt, wo jeder kennt und wo natürlich auch viel dran macht. Aber du hast natürlich auch Firmen wie, keine Ahnung, Henkel, Bosch, die viel dran forschen, viel dran machen oder auch hier Vodafone, SAP, Hapag-Lloyd, die sich damit auseinandersetzen, um eben die Technologie als solches zu nutzen, weil es natürlich viele Anwendungsfälle hast. Oder auch hier der Lufthansa Innovation Hub, der sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, IBM. Mhm. Also mir fallen unzählige Sachen ein, die da gerade in der Entwicklung sind, beziehungsweise die da gerade umgesetzt werden, aber halt noch nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen sind.
Lufthansa ist ja dort quasi mit ihrem Uptrip NFT auch ein Loyalty-Programm letzten Endes unterwegs, wo man dann auch zum Beispiel die Karten, die einem fehlen, um gewisse Kollektionen zusammenzubekommen, die man traden kann, die man tauschen kann. Also das ist so, sagen wir mal, eher so der Community-Loyalty-NFT-Ansatz. Ich glaube, wir müssen aber gerade auch, weil und das war jetzt auch in den letzten Gesprächen, ich war letzte Woche auch, als ich in Berlin war, auf dem Axel Springer beziehungsweise Web3 Summit von HAI. Das ist der Beratungsarm der Axel Springer. Und da war natürlich ja das Who's Who der deutschen Unternehmen, ohne da jetzt einen direkt jetzt rauspicken zu wollen. Aber auch einige, die du genannt hast, waren dort vor Ort. Und da hat man natürlich dann auch drüber diskutiert, was gibt's für Ansätze, was gibt's für Möglichkeiten. Da ist auch immer wieder das Thema Cross-Border-Payments gekommen, weil das so das Naheliegendste ist. Aber es wurde auch in der Diskussionsrunde ganz klar gesagt, ja, es ist natürlich auch ein bisschen dünn, was an Use Cases die letzten Jahre so geliefert wurde, ja, wo dann wirklich ein Mehrwert dahinter steckt, wo auch wirklich was Greifbares für die Unternehmen dabei ist. Und ich glaube, wir haben uns jetzt von eher kleineren Marketing-Awareness-Themen wegentwickelt zu wirklich der Entwicklung von nachhaltigen, guten Use Cases, die auch dem Unternehmen richtig was bringen, hinentwickelt. Alles, was so Supply-Chain-Themen geht, was du eben gesagt hast, Trace and Track, über nationale Zahlungen. Und das sind so Themen, die dann wirklich relativ relevant sind für die Unternehmen. Und alles andere war aus meiner Sicht immer so ein bisschen Marketing, wir machen jetzt auch was mit Blockchain, wir machen jetzt NFT-Loyalty. Ganz ehrlich mal, das war nur, um diese Hype-Welle mitzureiten, ja, aus meiner Sicht. Wenn wir da ganz ehrlich sind, da draußen interessiert niemanden, ob da eine Blockchain dahinter ist oder ob da eine andere Art von Datenbank oder Technologie dahinter ist. Wir müssen aus meiner Sicht immer weiter davon weggehen, die Leute außerhalb unseres Ökosystems, nämlich die es tatsächlich die Lösung nutzen sollen, damit zu bespielen, was es alles für eine tolle Technologie im Hintergrund ist. Ja, also ich glaube, wir müssen unsere Art der Kommunikation verändern, auch als Unternehmen, denn am Ende, wenn es eine tolle Lösung ist, die einen tollen Mehrwert mit sich bringt, ja, oder etwas günstiger und einfacher macht für den Nutzer, dann ist es dem Nutzer egal, was dahinter steckt. So, und ich glaube, das müssen wir Stück für Stück mehr aus unseren Köpfen, gerade auch in unserer kleinen, sagen wir mal, ich habe letztens auch gesagt, es ist wie Klassentreffen. Man sieht immer die gleichen Leute, die im Ökosystem sehr, sehr stark unterwegs sind. Und da freut man sich natürlich auch, sich sehr nerdig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube aber, wenn wir es auf eine größere Reichweite, größere Awareness bringen wollen, dann müssen wir aufhören, zu tief uns zu beweihräuchern mit irgendwelchen Buzzwords, sondern müssen klare, einfache Use Cases schaffen. So, das ist so mein Gefühl. Und ich weiß nicht, wie siehst du das aktuell?
Ich sehe das letzten Endes genauso. Also im Prinzip bewegen wir uns vom letzten Bullrun, wo natürlich alles ganz finanziell Token getrieben ist, hin zu den realen Use Cases und zu dem Einsatz der Technologie. Und es wird auch immer mehr in diese Richtung geben. Und ich weiß nicht, inwieweit man dann tatsächlich noch hier so Blockchain-Marketing-Maßnahmen und so weiter erwarten kann, weil letzten Endes, was zählt denn am Ende des Tages? Am Ende des Tages zählt das Produkt, was du erschaffst, und du bewirbst ja das Produkt und nicht die Technologie, die dahinter steht. Das heißt, ja, irgendwann werden wir zu einem Punkt kommen, wo die zugrunde liegende Blockchain-Technologie als gegeben vorhanden ist und du das Produkt bewirbst. Im Prinzip ist es das Gleiche wie mit dem Auto. Am Anfang wurde beworben, okay, mein Auto hat jetzt einen Sicherheitsgurt. Welcher Autohersteller geht jetzt noch in die Bewerbung, hey, pass auf, ich habe in meinem Auto einen Sicherheitsgurt? Nee, die Wahrnehmung ändert sich, weil es einfach irgendwann als gegeben angesehen wird.
Genau, total, total richtig. Und wenn wir nochmal über das Thema Education sprechen in Unternehmen, dann können wir da natürlich auch ganz super die Connection in Richtung eurer Conference schaffen, ne? Weil ich glaube, das ist was, was wir auch schaffen müssen, dass die Entscheider in den Unternehmen keine Berührungsangst mit den Themen haben. Denn was ich in den letzten Jahren in meinen Positionen auch immer wieder gesehen habe, ist, dass zum Beispiel auch sowas wie, naja, wenn wir dann auf einmal Krypto akzeptieren, ui, was bedeutet denn das für uns? Ja, ui, wenn das auf einmal auf unserer Bilanz landet, geht das überhaupt? Dürfen wir das? Machen wir uns da strafbar? Ja, so, ja. Das sind so Sachen, wo ich immer noch in Unternehmen sehe, dass sie keine Ahnung haben, auch in Finanzteams, keine Ahnung davon haben, wie man mit diesem Thema umgeht, obwohl es ganz klare Regelungen dafür gibt, ganz klare Handhaben dafür gibt und auch schon Best Practices dafür gibt. Und ich glaube, umso wichtiger ist es da draußen, dass die Unternehmen ja rausgehen, mit Leuten sprechen, die das tagtäglich machen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und insofern finde ich es halt auch echt super, dass es eine deutsche Konferenz gibt, die eine Reichweite hat. Und da gibt's auch noch was Spannendes zu euch zu sagen, weil da hat sich die letzten Tage bei euch nochmal was getan. Ihr habt euch zusammengeschlossen mit einer anderen großen Konferenz. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, Sascha?
Ja, genau. Also wir haben uns letztendlich zusammengeschlossen mit der Blockchains. Die sollte ja auch, also zumindest jeden, der im Web3-Ökosystem unterwegs ist, ein Begriff sein. War letztes Jahr die größte Web3-Blockchain-Konferenz in der Dachregion und die zweitgrößte im europäischen Raum nach der Paris Blockchain Week und auch auf globaler Ebene in den Top 10. Und es ist natürlich extrem wichtig, also gerade für eine Wirtschaftsregion wie Deutschland auch hier mitzuziehen und natürlich auch ein Medium zu schaffen, um eben diesen Technologietrend nicht zu verpassen und auch Education letzten Endes zu schaffen. Wie du sagst, es ist extrem wichtig, gerade die Entscheidungsträger und die C-Level von Unternehmen abzuholen und aufzuklären. Weil auch ein gutes Beispiel ist in Richtung Sustainability, Energieverbrauch. Wie stark das noch in diesen Köpfen verankert ist, dass Blockchain so ein extrem umweltschädliche Technologie aufgrund des Energieverbrauchs ist, was bei weitem nicht zutrifft. Also wir haben mittlerweile so effektive Chains, die mit einem Stromverbrauch von einem, keine Ahnung, Mehrfamilienhaus im Jahr laufen können. Also das sind so falsche Wahrnehmungen, wo wir einfach hier in die Education reingehen müssen. Und ich denke gerade, die Ruhrregion, also in Dortmund, wo wir jetzt unser Event halten, ist ja eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Und du hast ja auch ganz viele Universitäten und Institutionen, die in dem Bereich Blockchain da unterwegs sind und in dem Bereich forschen, wie zum Beispiel Fraunhofer oder die Unis in Dortmund, Bonn, Aachen, um nur so ein paar zu nennen. Und ich glaube, dass die Region so ein bisschen auch in Deutschland so der Hidden Champion ist, wenn es um Blockchain-Technologie ist. Klar, mag zum einen vielleicht nicht so hip sein wie Berlin oder auch wie Hamburg, aber letzten Endes spielt das nicht die Rolle, weil letzten Endes musst du dahin gehen, wo die Wirtschaft ist, dahin gehen, wo die Entscheidungsträger sind und dahin gehen, wo die Musik spielt.
Ja, also ihr habt ja unter anderem auch Leute von Henkel, ja, von Bosch dabei oder auch Mercedes, also wirklich klassisch, ja, die Industrie. Und ich glaube, wenn man in Deutschland einen Platz sucht, der nach, ja, aus dem die Industrie nur so raustropft, dann ist es natürlich quasi die Ruhrregion, weil da einfach, ja, viel Industrie angesiedelt ist, einfach historisch gesehen. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da aufbaut. Wie viele Besucher erwartet ihr da aktuell? Mit was rechnet ihr?
Ist es ein bisschen schwer, jetzt im Moment Hochrechnungen zu geben, weil natürlich die Geschichte mit der Blockchain nochmal die Karten komplett neu gemischt hat und natürlich nochmal ganz andere Reichweite gibt, auch zu den bisherigen Besuchern. Also realistisch gesagt wahrscheinlich irgendwas zwischen 4.000 bis 6.000.
Okay, ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Und teil doch vielleicht nochmal ganz kurz mit uns, von wann bis wann findet die Conference statt? Bekomme ich noch Karten dafür? Wie ist der aktuelle Stand? Und vielleicht auch, was passiert alles auf der Conference?
Ja, also Finish stand am 15. und 16. Mai diesen Jahres im Signal Iduna Park, Deutschlands größtes Fußballstadion, was natürlich auch von der Venue her extrem attraktiv ist, weil es mal was anderes ist. Und der Fokus ist wirklich so, die traditionelle Wirtschaft, traditionelle Industrien mit Web3-Technologien zu verbinden, näher zu bringen, Education zu schaffen. Wir haben verschiedene Stages, verschiedene Sessions, wir haben verschiedene Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben auch KI-Themen, die wir mit abhandeln wollen, weil wir ganz oft Überschneidungen sehen hinsichtlich Blockchain-Technologie,
Blockchain-Technologie
und KI. Deshalb ist das ein wichtiges Thema, was wir an der Stelle auch mitnehmen möchten. Wir hosten auch einen Startup Award, um eben auch Startups aus der Region oder aus den Industrien KI und Web3 Blockchain die Möglichkeit zu geben, eine Bühne zu haben, die Möglichkeit zu haben, Investment Opportunities zu bekommen, Tokenpreise und so weiter. Wir haben, ich glaube, für ein Startup Award über 8 Millionen in Preisen, Soft Commitments, Hard Commitments von verschiedenen VCs wie Animoca, Greenfield, Outlayer Ventures, der Hightech Gründerfonds mit dabei. Wir haben Blockwell Capital mit dabei, OKX Ventures und noch ein paar andere. Von daher ist auch eine super Bühne für Startups letzten Endes. Und Tickets gibt's nach wie vor. Können über die Website sowohl in Fiat als auch über Krypto letzten Endes erworben werden. Und haben hier natürlich auch eine große Afterparty am zweiten Tag mit dabei, verschiedene Side-Events am ersten Tag, ein Rahmenprogramm, verschiedene Aktivierungen vor Ort, wo über die nächsten Wochen noch veröffentlicht wird. Die Agenda mit den unterschiedlichen Speeches, Keynotes, Panels wird auch irgendwann Anfang April online gesetzt. Und ja.
Perfekt. So, und da kann ich noch eine Sache dazu sagen. Wie eingangs im Podcast gehört, gibt es Tickets, die wir natürlich gemeinsam mit den Kollegen von der Conference einmal verlosen an euch als Community. Aber wenn ihr natürlich dort auch weiter mit dran interessiert seid, ein Ticket zu kaufen, stellen wir euch auch hier in den Shownotes des Podcasts nochmal unseren Rabattcode zur Verfügung. Da habt ihr die Möglichkeit, dann nochmal einiges an Rabatt zu bekommen. Ich glaube, 15% waren das, Sascha, wenn ich mich richtig erinnere. Und das stellen wir euch da auch nochmal zur Verfügung. Ich selbst werde auch auf der Conference vertreten sein. Ich freue mich total. Bin sehr, sehr gespannt. Ist im schönsten Stadion Deutschlands. Ohne mich dazu sehr outen zu wollen, was mein Lieblingsverein in Deutschland ist. Ich bin gespannt, ich freue mich, ich finde den Austausch zwischen Web 2 und 3 gut, denn das ganze Thema der Blockchain- und Krypto-Ökosysteme, es kann nur groß werden und größer werden, insofern externes Volumen und Kapital dort reinfließt. Und das geht nur, wenn wir die Industrie dazu holen. Wir sehen das, wir haben das gesehen am Beispiel vom BlackRock ETF, wie viel das an, sagen wir mal, Auswirkungen auf den Kryptomarkt hatte und auch auf die Gesamtwahrnehmung. Ich denke, wenn wir das jetzt hinbekommen, noch in die breitere Industrie zu bringen und da auch einen Mehrwert mit reinzubringen, dann ist es ein No-Brainer, dann wird die ganze Adoption noch viel, viel schneller vorangehen und das Gesamtökosystem wird weiterhin wachsen. Von daher, ich bin sehr gespannt, ich freue mich darauf und sage an der Stelle nach knapp 50 Minuten vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für den gemeinsamen Austausch, Sascha, und wünsche euch eine erfolgreiche Konferenz, auf dass ihr euch dort langfristig etabliert und die führende Konferenz in Deutschland für das Thema werdet. Also würde ich mich sehr, sehr freuen.
Vielen Dank für die Einladung und vielleicht noch ein paar Zahlen, die ich gerne noch nachwerfen würde, weil du sagst, wie wichtig es ist und wie wichtig auch dieser Zusammenschluss beziehungsweise die Verbindung von der traditionellen Wirtschaft und der Web3-Technologie ist. Es gibt ja auch ganz viele Hochrechnungen, also gerade so bis 2030 von verschiedenen Consulting-Gesellschaften und es fällt ein paar interessante Zahlen. Also PwC sagt zum Beispiel, dass wir bis 2030 1,7 Billionen Blockchain-Business-Value haben. Boston Consulting Group sagt, dass wir 1 Milliarde User von Kryptowährungen bis 2030 haben. McKinsey sagt 5 Billionen Wertschöpfung durch Metaverse-Projekte bis 2030. Und Roland Berger sagt, dass wir bis 2030 16 Billionen an tokenisierten Asset-Werten haben. Und es sind natürlich global gesehen riesen Zahlen und unterstreicht nochmal, wie wichtig dieser ganze Bereich letzten Endes ist. Also wie gesagt, danke für die Einladung. Ich freue mich
sehr, sehr gerne.
Jeden, der zu dem Event kommt, den wir auf der Konferenz treffen. Schreibt mich gerne an, wenn es irgendwie Rückfragen zum Event gibt oder wenn es Rückfragen in Bezug auf Blockchain-Adaption in verschiedenen Unternehmen gibt. Wir sind immer bereit zu helfen, um eben auch die Adaption und den Usage von Blockchain-Technologie voranzutreiben.
Perfekt. Super. Ich hau euch gerne noch die Kontaktdaten zu Sascha, LinkedIn-Profil, Website, alles in die Shownotes. Wer mehr wissen will, kann uns auch gerne anschreiben. Stellen wir gerne auch den persönlichen Kontakt her. Und wir wünschen euch in dem Sinne eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und alles Gute, bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.